Aber wie kann ich zum Beispiel Thema wie Einkauf kompilieren? Ja, wie kann ich Ingenieurwesen kompilieren? Das ist deutlich komplizierter. Und das ist das, woran wir jetzt gerade arbeiten, quasi Werkzeuge in diesen Agenten zu entwickeln, damit die selbstständig beurteilen können, ob sie sich verschlechtern und sich verbessern, um dann eine neue Art von Autonomie diesen Werkzeugen zu geben.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und willkommen zu Folge 116. Eine Folge mit Vlad Larichev von Accenture, den ich schon länger auf meiner Liste der Einzuladenden habe und die trotzdem recht spontan aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle anderer Gäste zustande kam. Worüber ich mich sehr gefreut habe, denn Vlad ist einer der federführenden Köpfe bei Accenture, wenn es um das Thema Industrial AI geht. Und diese Chance habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, um da genauer und tiefer einzusteigen mit ihm. Nebst technologischer Potenziale haben wir auch über seinen Blick auf China zu dem Thema gesprochen, als auch, was passieren muss bzw. wo sie daran arbeiten, um die Anwendungsmöglichkeiten von GenAI im Industriekontext auf das nächste Level zu heben, das dann richtiges Produktivitätspotenzial verspricht. Hört es euch selbst an, ich wünsche euch dabei viel Spaß und gute Impulse. Lieber Vlad, herzlich willkommen im Podcast und deine Spontanität auch für die Aufnahme. Ich habe erst vor ein paar Tagen bei dir angefragt, ob du Zeit hast und heute sitzen wir schon im virtuellen Studio. Herzlichen Dank dafür.
Danke dir, Johannes. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, und vor allem, wir haben jetzt auch, das weiß keiner, auch noch etwas improvisieren müssen, weil das System, mit dem wir aufnehmen, so nicht wollte, wie es normalerweise will. Und deswegen nehme ich tatsächlich direkt über das Mobiltelefon heute auf. Lieber Vlad, wenn wir jetzt auf deinen beruflichen Werdegang schauen und deine Laufbahn, du hast begonnen mit Ingenieurwesen an der renommierten RWTH Aachen, immer starker IT-Bezug in deinen Arbeiten dabei, IoT, Softwareentwicklung, Geoinformationssysteme, die nicht nur während des Studiums und deiner Zeit danach dich begleitet haben, sondern auch jetzt noch immer Teil deiner Arbeit sind. Du hast im Laufe deiner Karriere einige Stationen durchlaufen, bist dann aber 2021 zur Firma Umlaut gegangen, die dann 2022, wenn ich richtig recherchiert habe, von Accenture gekauft wurde und seitdem prägst du das Industry X Umfeld, wie es bei Accenture heißt, zum Thema GenAI sehr gewaltig in dem Riesenunternehmen, das so jetzt mittlerweile riesig geworden ist. Ich habe ja damals 2005, 2006, glaube ich, begonnen. Da waren es 170, 180.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mittlerweile ist Accenture auf eine Größe von knappe 800.000, glaube ich, angewachsen und ist auch der weltweit größte Systemintegrator. Vor rund 2 Monaten hast du auch die Association for Industrial AI gegründet, eine europäische Non-Profit-Organisation mit dem Ziel oder Initiative, ist ja keine Organisation, das war so eine Initiative, auf jeden Fall mit dem Ziel, die praktische Anwendung von AI in der Entwicklung und in der Produktion zu beschleunigen. Aus meiner Sicht super lässig, etwas, was wir wirklich brauchen. Da ist massives Potenzial da. Und man sieht auch, dass du nicht nur die Initiative gegründet hast, sondern du bist auch immer sehr forschend unterwegs und aktiv, probierst alles Mögliche aus. Wenn man dir folgt auf LinkedIn etc., sieht man dann oder findet man immer wieder Posts, wo du dann irgendwelche neuen Gadgets testest und findest auch jetzt gerade eben, also, ich habe was Neues bekommen. Ja, finde ich cool. Du bist einfach wirklich aktiv am Ball dabei und man hat es auch gemerkt, wie du vor gut 2 Jahren war es mit der Daniela Oppermann, bei mir in einer Vorlesung warst und einen Gastvortrag gehalten hast zum Thema Industrial AI. Damals war schon richtig, was geht eigentlich schon alles? Und jetzt sind es 2 Jahre her und in den letzten 2 Jahren, wie jeder weiß, hat sich sehr viel getan im Bereich AI. Ich bin mal gespannt, wo wir da heute noch enden werden. Seit dem Gastvortrag haben sich auch unsere Wege immer wieder gekreuzt. Unter anderem haben wir einen Buchartikel geschrieben, gemeinsam mit Christoph Horn, zum Thema AI in der Produktentwicklung, und ich hoffe, der wird dieses Jahr tatsächlich auch noch einmal veröffentlicht. An der Stelle, liebe Verlage, bitte arbeitet an neuen Prozessen. Wenn Bücher zum Thema AI erscheinen sollen und die länger als ein Jahr brauchen, bis sie veröffentlicht werden, die Chance ist sehr hoch, dass dann vielleicht die Artikel nicht mehr wirklich aktuell sind, bei der Geschwindigkeit, wie es aktuell vor sich geht. Aber okay, lassen wir das Verlagsbashing, kommen wir zu den AB-Fragen, damit wir auch gleich in dein Steckenpferd-Thema, nämlich Industrial AI, eintauchen können. Vlad, du weißt, wie die AB-Fragen funktionieren?
Ja.
Okay.
Bin super. Bereit.
Sehr gut. Dann starten wir gleich mit Bildung online oder offline?
Online.
Online, automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Automatisiert.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheit.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Mehr Datenschutz.
Mehr Datenschutz. Und last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen, 100%.
Okay, dann starten wir mal. Warum hast du dich für Bildung online entschieden?
Ja, ich glaube, wir stehen an einer Grenze, wo die Definition von Bildung selbst auf sich verändern wird. Das merke ich schon sogar heute bei meiner Tochter, die 6 Jahre alt ist und die schon total gewohnt ist, ChatGPT zu fragen, wenn sie eine Frage hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das heute Professoren zum Beispiel geht, ja, oder Lehrern. Ich glaube, die Definition von Hausaufgaben wird sich verändern, und ich bin davon überzeugt, so hoffentlich zum Besseren. Ich hoffe, dass Lernen zu einem kontinuierlichen Prozess wird und die Werkzeuge, die wir haben, uns dabei begleiten werden, die Welt schneller und besser zu verstehen.
Okay. Und dann warst du bei der automatisierten Entscheidungsfindung.
Ja, also das war tatsächlich eine schwierige Entscheidung für mich, weil im Endeffekt bin ich immer noch davon überzeugt, dass die Menschen die Verantwortung für die Entscheidungen tragen, und das ist auch richtig so. Aber gleichfalls, ich glaube, die meisten Entscheidungen, die wir heute schon treffen, sind von Algorithmen beeinflusst, in verschiedenen Arten und Weisen. Wenn wir sogar vor einer Entscheidung recherchieren, sind die Algorithmen von Google schon zum Beispiel diejenigen, die uns bei dieser Entscheidung unterstützen. Und auch wenn wir zum Schluss meinen, wir haben eine Entscheidung getroffen, schon die Reihenfolge der Ergebnisse auf Google hat maßgeblich beeinflusst, welche Entscheidung wir getroffen haben. Ich bin dafür, dass diese Algorithmen transparenter werden, dass Menschen die beeinflussen können und selbst bestimmen können, wonach zum Beispiel die Ergebnisse sortiert werden oder von welchen Entscheidungen man beeinflusst werden möchte. Aber dennoch glaube ich, dass die Zukunft in die Richtung gehen wird, dass mehr und mehr Entscheidungen dann automatisiert beeinflusst werden, mit einem Mensch natürlich im Vordergrund und zum Schluss auch in der Verantwortung.
Okay. Dann warst du für mehr Freiheiten?
Ja, also ich glaube, wir auch hier, wenn man zwischen beiden Entscheidungen stehen muss, würde ich für mehr Entscheidungen tendieren, weil ich glaube, wir vor allem in meinem Domain im Bereich AI und Industrial AI aktuell regulieren oder versuchen zu regulieren die Bereiche, die wir noch gar nicht verstehen, gerade erst aufbauen. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall Mechanismen, ja, die als einer Plattformen fundieren auch für die Unternehmen, um Produkte aufzubauen, die sicher sind und wo die Käufer oder die Anwenderinnen und die Anwender der Anwendung verstehen, was mit den Daten passiert. Aber ich glaube, das passiert nicht durch Gesetze, die einschränken, sondern durch die Normen und Methoden, ja, die wir als Gesellschaft oder Politik entwickeln können und diskutieren müssen. Ich habe jetzt wenige Bereiche gesehen, wo ein direktes Verbieten dann diesen Dialog wirklich positiv beeinflusst hat und entwickelt hat.
Okay. Und dann warst du relativ schnell auch zum Thema Datenschutz oder weniger Datenschutz beim Thema mehr. Also hast dich dafür ausgesprochen. Wieso?
Auch gleichzeitig hier glaube ich, dass wir jetzt vor einer neuen Entwicklung stehen, wo wir jetzt mit neuen KI-Algorithmen einen sehr großen Schatten hinterlassen, ja, sehr viele Muster hinterlassen, die wir noch gar nicht so verstehen. Schon mit Hilfe von klassischen Cookies konnte man tatsächlich sehr viel Profiling aufbauen. Ja, das ist wirklich erschreckend teilweise, wie gut das funktioniert. Alle Leute, die meinen, hey, ich habe gestern irgendwie über ein Thema gesprochen und heute schon habe ich das so eine Anzeige gesehen. Das basiert auf sehr einfachen Algorithmen, die jetzt seit vielen, vielen Jahren da sind. Heutzutage gehen wir in einen Bereich ein, wo einerseits die Algorithmen viel stärker werden und auf der anderen Seite, wie unglaublich viele Daten ins Internet streamen. Und ich glaube, Thema Datenschutz wird einfach eine ganz neue Bedeutung gewinnen.
Und dann warst du auch sehr klar bei den Treffen, persönliche Treffen.
Ja, also das ist, würde ich so sagen, aus der Erfahrung letzter Jahre, auch nach der Corona-Zeit, immer noch bei mir hundertprozentig bestätigt worden. Ich glaube, unsere Gehirne funktionieren komplett unterschiedlich, je nachdem, ob wir Leute, mit denen wir sprechen, quasi nur bis zum Schultern über eine Webcam sehen oder wirklich vor Ort im ganzen Körper. Und ich glaube, es ist sehr viel an Kommunikation, die auch durch einen Remote Call, ja, durch einen Anruf über eine Plattform dann auch verloren geht, von der Körpersprache und von der Bewegung her. Ich glaube, die Kommunikation von Menschen im Gegensatz zu KI lässt sich sehr schwer auf die Bytes reduzieren und auf eine Audiospur. Insofern hoffe ich sehr, dass wir mehr Mechanismen haben, auch persönlich zu treffen.
Ich glaube auch, dass es wieder intensiver wird, weil vor allem auch ganz durch die ganzen Deepfake-Thematik, dass der persönliche Kontakt wieder an Wert gewinnt und vielleicht auch bei Verhandlungen, Vertragsunterzeichnungen etc. Das einfach wichtig ist, dass du sagst, okay, ich möchte sicher sein, dass du gegenüber sitzt von mir und nicht irgendwie ein Avatar. Ja.
Absolut. Und ich glaube, auch vom Thema Wertigkeit kann das höheren Wert bekommen. Ich vergleiche das häufig so mit dem Thema zum Beispiel Möbel, wo früher jeden Möbelstück bei einem Handwerker oder bei einem Schreiner von null bestellt hatte. Heutzutage haben wir IKEA, wir haben Massenprodukte und natürlich nicht jeder wird sich in so einen geschreinerten Tisch leisten können, aber jedes Produkt mit einer Geschichte, jedes Produkt, was wirklich maßgefertigt ist, bekommt einen ganz anderen Wert heute. Und ich habe den Eindruck, auch die Kommunikation, ja, oder alle Themen wie Kunst, wie Bilder, wie Fotos, die werden andere Wertigkeit bekommen jetzt in den nächsten Jahren, wo so viel, wie du auch absolut richtig sagst, heute so schnell mit Hilfe von KI repliziert werden kann. Ich glaube, die Menschen werden bereit sein, viel mehr dafür zu investieren, wirklich sich mit der echten Person zu treffen oder ein Bild zu kaufen, wo man dann weiß, dahinter steht eine echte Menschengeschichte und das ist jetzt nicht ein Produkt von einem Diffusion Model.
Jetzt lass uns doch mal einsteigen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen mitbekommen bei unseren bei unseren technischen Problemen schon vorab, aber es liegt mir tatsächlich auf der Zunge zu fragen, weil soll jetzt keine Apple-Werbung werden, ja, an der Stelle, aber ich muss es einfach fragen. Du hast es nämlich auch in deinem Post gestern, glaube ich, oder vorgestern veröffentlicht, dass du ganz stark an Steve Jobs Connecting the Dots Approach glaubst. Was konkret verstehst denn du dahinter und warum glaubst du so stark daran?
Oh, super spannendes Thema. Also, ja, ich spreche auch sehr viel mit neuen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns im Unternehmen ansteigen, fragen, womit soll man denn starten, was soll man lernen? Und jetzt, wie du auch in der Anführung erzählt hattest, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinen Verlauf sehe, ich hatte jetzt viele Themen gemacht, wo ich jetzt von vornherein nicht wüsste, wie später das so ein Puzzleteil oder Gesamtbild sich entwickeln würde. Ich merke aber viele Themen, wenn man die mit Begeisterung macht, ja, und einer gewissen Tiefe, dass man fast aus allen Bereichen und allen Disziplinen auf verschiedene Arten und Weisen lernt, anders zu denken oder Probleme zu lösen, Prozesse abzuleiten. Und ich fand diesen Vortrag damals von Steve Jobs absolut treffend, dass wenn man jetzt auf die spannenden Biografien schaut von vielen Leuten, dass da viele Abzweigungen gab nach links und rechts, aber zum Schluss macht das alles Sinn. Und ich sehe das total auch in der Praxis. Die Leute, die jetzt bei uns in unseren Teams mitmachen und 1, 2, 3 verschiedene Disziplinen zusammenbringen, haben absolut spannende Arten und Weisen, die Probleme zu lösen, darüber nachzudenken und gewissen Fähigkeiten mitzubringen, die ja die Problemlösung diverser machen, ja, und schneller machen und absolut neue Wege sehen. Und ich glaube, sowas lässt sich nicht von vorne an in die Zukunft planen.
Okay. Vlad, dann jetzt kommen wir mal zum Thema, zum eigentlichen Thema Industrial AI. Du bist ja ganz viel auf Panels und Konferenzen unterwegs in dieser Welt und auch bei den Kunden und musst wahrscheinlich oft erklären, was ist denn Industrial AI, und das auch in einer einfachen Art und Weise, weil jetzt nicht jeder im Management vielleicht so einen tiefen Einblick hat wie du. Kannst du das auch für die ZuhörerInnen machen? Was ist Industrial AI für dich? Was machst du auch, ja, in dem Bereich? Ganz kurz und einfach, damit wir so mal locker einsteigen in das Thema.
Ja, sehr, sehr gerne. Also man kann sich so vorstellen, diese Disziplin an sich gab schon Jahrzehnte, aber jetzt für alle Zuhörer und Zuhörer, die jetzt zu Hause zum Beispiel mit ChatGPT sprechen, ja, oder diese neuen Ansätze getestet haben, man kann sich nur vorstellen, wie leistungsfähig und wie stark diese Technologie ist im alltäglichen Gebrauch. Und stellt euch vor, was passiert, wenn wir das zum Beispiel auf die Technologien wie Logistik, Warehouse Management, ja, Prozesse anwenden, wie man Produkte entwickelt, herstellt, bis zum Thema wie Humanoide und Robotics. Alle diese Bereiche sind Themen, die wir jetzt innerhalb von meiner Abteilung abdecken, Industry X. Und ich beschäftige mich damit, wie man dann verlässlich, skalierbar und sicher dann künstliche Intelligenz in diese Prozesse integriert.
Das war jetzt tatsächlich echt sehr kurz und knackig. Finde ich krass. Viele denken halt auch bei Industrial AI dann auch an, sag ich mal, autonome Fabriken, Black Factory, Science Fiction, ja, wenn wir das weiter treiben. Was ist denn, du hast ein paar Sachen schon angerissen, was ist denn eigentlich konkret oder was ist realistische Wahrheit dahinter?
Ja, also ich würde das trennen zwischen Metaphern, ja, und diesen Bildern, wie zum Beispiel Black Factory, weil diese Bilder sind Zielbilder, zu denen wir uns hinbewegen. Und ich finde die auch sehr stark, weil auch wenn die abstrakt klingen, ziehen die mit sich eine Menge an neuen Anforderungen, ja, und Vektoren, zu denen man sich hinbewegt. Also eine Fabrik, eine Dark Factory zum Beispiel, ist so eine Vorstellung von einer Fabrik, wo man nicht mal Licht braucht, weil die Prozesse so automatisiert sind, dass man eigentlich keinen Mensch braucht, der da hingeht, und die Maschinen eh keine Beleuchtung brauchen. Insofern kann man auch ruhig in der Fabrik Licht abschalten. Das war eine Faszination von letzten zum Beispiel 5, 6 Jahren, bis dann eine neue Welle kam, wo man festgestellt hat, ist es natürlich klasse. Aber sobald irgendwo an der Schraube runterfällt und wir noch nicht irgendwie Roboter haben, die ganz vorsichtig dahin gehen und irgendwie das aufsammeln, bräuchte man trotzdem einen Mensch, der dahin geht, sonst steht meine Anlage still. Und alles zu automatisieren in dem Grad ist momentan nicht wirtschaftlich. Also überall irgendwie in jedem Zentimeter eine Kamera zu haben, die meinen Boden einscannt und alle möglichen Varietäten abdeckt, funktioniert doch nicht. Und man kann auch fragen, ob man das überhaupt möchte. Das hat dazu geführt, dass man ein neues Bild hatte von Firmen oder Unternehmen, die sagen, wir bringen Licht in the Dark Factory. Ja, wir machen quasi diese Dark Factory-Prozesse dann transparent und sichtbar, obwohl wir dieses erste Bild von Dark Factory noch gar nicht erreicht hatten. Das heißt, dass auch dort ist es so ein Rennen ohne Ende von einer Vision, die Leute motiviert, ja, und inspiriert, in eine Richtung sich zu bewegen. Auf der anderen Seite gibt es die Technologie, zum Beispiel in meinem Fall die künstliche Intelligenz, die in verschiedenen Bereichen verschiedene Ausprägungen hat. Und das hat verschiedenen Reifegrad. Und bestimmte Teile davon sind heute auch schon auf dem Niveau, dass man das verlässlich in die industrielle Prozesse integrieren kann. Die anderen sind gerade noch im Aufbau. Aber was man schon sagen kann, was besonders ist im Bereich Industrial AI oder industrielle KI, sind die Anforderungen an diese Mechanismen. man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt KI dafür nutze, um ein Rezept von Kuchen zu machen und mein Kuchen dann verbrennt, ist das ein bisschen ärgerlich, aber nicht gesellschaftskritisch. Wenn wir aber künstliche Intelligenz in Produkte integrieren, womit wir später zum Beispiel Luftturbinen für Flugzeuge entwickeln und mein Algorithmus empfiehlt mir etwas, wo ich dann mehr Reibung habe und dadurch zum Unfall kommt, das wäre deutlich kritischer. Und automatisch diese Verlässlichkeit, die gesellschaftliche Relevanz, ziehen mit sich viele, viele neue Anforderungen, die vor allem im Bereich industrieller KI-Anwendungen diesen ganzen Prozess ganz besonders machen im Vergleich zu klassischen KI-Prozessen.
Können wir da konkret werden? Du hast gesagt, ja, du hast jetzt ein paar so Beispiele so grob angeschnitten und so weiter. Du hast doch gesagt, ja, hier Black Factory wird so, ja, wir machen jetzt ein paar Lichter an, wir kriegen Transparenz rein und so weiter und so fort und wir können gewisse Sachen machen. Wenn wir so den ganzen die Wertschöpfungskette uns anschauen, von wo, ja, können wir das irgendwie splitten in den Bereich, wo du unterwegs bist und sagst, okay, gut, da kannst du ganz konkret mal sagen, wo es aktuell steht. Ja, man kennt halt, dass man irgendwelche Qualitätsprüfungen macht mit AI und so weiter und so fort. Das sind ja die einfacheren Themen, unter Anführungszeichen, ja, sage ich jetzt mal. Aber bis wohin geht's denn oder bis wohin ist es denn aktuell auch schon in den einzelnen Bereichen umgesetzt und live vielleicht? Und danach können wir uns mal anschauen, wo es überhaupt noch die Reise hingeht.
Ja, absolut. Einfach um ein Bild zu teilen davon, was wir machen und wie kommt es dazu, dass wir absolut on the edge der Entwicklung sind. Ihr könnt euch vorstellen, aktuell kommen auf uns praktisch alle Konzerne zu und sagen, hey, wir haben eine Idee, ist das umsetzbar? Wie du auch sagtest, sind wir der größte Systemintegrator der Welt. Das bedeutet, wenn ein Konzern sich für eine Idee entscheidet, ja, und hat vielleicht so mit Lösungsanbieter dieser Welt einen Plan skizziert auf einer Serviette, hey, wir probieren mal irgendwie Omniverse, wir probieren Visualisierungen, digitale Zwillinge in die Produktion zu integrieren. Irgendwann muss das umgesetzt werden und dann kommen wir ins Spiel. Und das finde ich besonders faszinierend, weil genau dabei entstehen auch diese ganzen Plattformen. Das heißt, vielleicht denkt man sich so, wenn man an eine Fabrik ist oder wenn man eine große Industriegesellschaft ist, dass man solche Lösungen einfach in so einem App Store kaufen kann. Tatsächlich werden die heute erst alle aufgebaut. Ja? Und in vielen, vielen Bereichen gibt es da noch extrem viele Lücken. Und genau diese Lücken werden von uns gefüllt, weil am Endeffekt, während man integriert, entwickelt man auch alles, was noch fehlt, ja, und entwickelt dann die Bausteine, die man dann braucht, damit diese Anwendung lebt und mit Daten geführt wird. Die ganze Prozesse kann man sich als so einen Materialfluss vorstellen, der dann von über die Zeit, über verschiedene Disziplinen geht. Und ich stelle mir das immer so vor, ja, also ich fokussiere mich auf ein Produkt, ja, ich komme aus dieser Perspektive, vor allem aus dem Engineering-Bereich. Das heißt, ganz am Anfang starten wir mit Anforderungsmanagement. Also irgendwo wird ein Produkt erstmal definiert. Schon da ist Potenzial von KI unglaublich hoch, weil ich vergleiche das immer mit einem Produkt, das wir alle kennen. Ja, zum Beispiel, wir nehmen irgendwas aus unserem Alltag, Staubsauger. Wenn wir jetzt schauen, wie komplex die Produkte geworden sind über die letzten 10 Jahre, ist das einfach unglaublich. Also wir nehmen mal einen Staubsauger als Beispiel. Vor 10 Jahren, wenn du jetzt auf Amazon irgendwie nach Staubsauger suchen würdest, würdest du schauen, okay, passt die Farbe, passt die Leistung, passt Preis und dann kaufst du das. Im Prinzip musste der Hersteller in sein Anforderungsmanagement an Staubsauger sich quasi an die mechanischen Eigenschaften fokussieren, plus ein bisschen Design und dann hast du ein schönes Produkt. Heutzutage, wenn Menschen nach einem Staubsauger schauen, dann ist es im Prinzip ein autonomer Roboter. Du hast dann einen smarten, connecten Staubsauger, der durch deine Wohnung fährt, im besten Fall mit einer App und sogar mit einem Leader on top. Und einfach so als Reminder, noch vor ungefähr 8 Jahren hat Elon Musk gesagt, meine ich, dass Tesla nie einen Leader haben wird, weil das zu teuer und zu komplex ist und würde zu viel Komplexität in das Produkt integrieren. Heutzutage haben wir das quasi in einem Staubsauger für 400 Euro bei uns zu Hause fahrend. Und man kann sich vorstellen, einfach wie hoch die Komplexität dieser Produkte geworden sind im Vergleich zu vor 10 Jahren. Es ist auch so, dass viele Unternehmen, produzierende Unternehmen sagen, dass für komplexe Produkte wie Fahrzeuge, wie Flugzeuge, es schon kaum Menschen gibt, die quasi komplette Komplexität von einem Produkt komplett im Kopf behalten können und verstehen. Und das führt dazu, dass es sehr schwer ist, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Das heißt, jede kleine Anpassung, kleine Änderung am Produkt hat unglaublich viele Folgen auf das Design, auf die Herstellbarkeit, auf die Zulieferer, die man dann wählen muss. Und als Beispiel für eine KI, schon da kann KI extrem viel unterstützen. Und perspektivisch gehen wir in die Richtung von einem dokumentenbasierten System. Das heißt, du hast jetzt für jede Anforderung ein Dokument, wo alle Anforderungen für alle Subteile von deinem Produkt definiert sind, sondern einen modellbasierten Ansatz. Das kann man sich so vorstellen, dass dein komplettes Fahrzeug oder Flugzeug oder Zug, also eine Art digitales Zwilling, vorliegt. Man kann aber sich auch vorstellen, wie hoch die Komplexität von solchen Produkten, Modellen dann sein wird. Und auch heute ist schon klar, dass man ohne KI dann überhaupt diese Richtung nicht erreichen wird. Und das war nur die eine Disziplin. Und wenn man sich weiter vorstellt, ja, also man hat die Anforderungsmanagement mit einem Häkchen. Wir kommen zu zweiten Disziplinen, wo man dann für die Anforderungen überhaupt erstmal programmieren muss. Ja, auch wir bleiben beim Beispiel mit dem Staubsauger. Es ist unglaublich, wie viel Entwicklung jetzt in diese Produkte geht. Ja, wir sprechen von diesen Smart Connected Products. Jede Produkte, die wir heute haben, die bewegen sich Richtung Software Defined. Das hatten wir schon beim Fahrzeugen gehabt, aber jetzt im Prinzip ist fast alles Software Defined. Jeder Käufer erwartet, dass im Prinzip alle Produkte von der Spülmaschine bis zum Kühlschrank irgendwie im Ökosystem angebunden sind. Das heißt, für die Anforderungen, die wir jetzt gerade hatten, brauchen wir drei neue Disziplinen, die jetzt erstmal Software schreiben. Also mechanische Software, elektrisch muss das alles verzahnt werden, das muss alles integriert werden. Und zum Schluss, wenn man da Glück hatte, wird das in einem Projekt zusammengebracht und soll funktionieren. Und man kann sich vorstellen, jeder dieser Schritt ist eine separate Disziplin, zumindest so war es in der Vergangenheit. Und dieser Drang zu schnelleren Produktentwicklungszyklen und höhere Komplexität führt dazu, dass diese Disziplinen immer stärker zusammenkommen und immer verzahnten werden. Und auch dort setzen wir jetzt schon KI, also eine Art Übersetzer, die dann oder der dann zwischen diesen Disziplinen übersetzen kann und Abteilungen helfen kann, besser zusammenzuarbeiten.
Jetzt klingt das ja auch, wie soll ich sagen, du hast jetzt gesagt, es sind vor allem die Konzerne kommen auf euch zu und so weiter und so fort. Und diese Dinge haben eine gewisse Komplexität und mir fallen zwei, ich habe zwei Dinge. Das eine ist, machen wir uns durch AI die Produkte vielleicht auch komplexer, als sie sein müssten, oder auch die Prozesse? Oder ist es einfach nur, ja, wir kommen da eh nicht mehr raus? Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Produkte entwickeln auch, die unnötig komplex sind, die Menschheit gar nicht braucht aktuell so. Ja. Also da, wo einfach der Kunde in den Hintergrund rückt und nicht mehr eigentlich der ist, für den ich das Produkt entwickle, gefühlt. Ja. Haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gehabt, dann rückte der Kunde in den Mittelpunkt und das ist diese Kundenzentrierung ist ja immer ganz, ganz wichtig, aber gefühlt weiß ich nicht, ob das der Fall ist und ob AI da nicht auch vielleicht ein bisschen ja, mitwirkt, weil jetzt kann ich ja alles Mögliche machen. Es ist alles relativ einfach, unter Anführungszeichen.
Absolut. Also ich glaube, was wir sehen werden, jetzt in den nächsten Jahren, ja, dass irgendwie jedes Produkt, also man kann im Endeffekt über sein Leben auch mit dem Toaster sprechen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Large Language Models, ja, dieser Schritt, kleines Sprachmodell in ein Produkt zu integrieren, das wird uns leider überall verfolgen, weil das so eine Art Quick Win ist. Man kann sehr viel sehr beeindruckendes erreichen, auch wenn das nicht zielführend ist, mit relativ einfachem Eingriff. Die Herausforderung, die ich da sehe, ist genau wie du sagst, das kundenorientiert zu machen, dass man am Endeffekt daraus einen Nutzen generiert. Und das werden dann die Leute mit eigenen Taschenbeuteln entscheiden, ja, was davon Sinn macht und was nicht. Ich bin bei dir, ich erwarte schon absolut quasi in allen Konsumprodukten in den nächsten Monaten und Jahren LLM-Integration in irgendeiner Form. Muss aber auch sagen, teilweise vermisse ich die. Ich war jetzt vor kurzem in San Francisco und habe diesen Waymo ausprobiert, diese selbstfahrenden Autos. Und erstmal war ich total neugierig, weil man tatsächlich komplett ohne Fahrer quasi sich vorne oder hinten setzen kann und das Auto alleine fährt. ohne einen Taxifahrer, der dich begleitet. Und dann dachte ich mal, okay, also bei längerer Fahrt ist es schon ein bisschen einsam. Also man würde schon irgendwie ein bisschen mit jemandem sich kurz austauschen wollen. Und dann dachte ich mal, okay, hätte dieses Auto ein LLM, würde ich überhaupt jetzt mit einem Auto darüber irgendwie sprechen, wie mein Urlaub war? Oder ist es schon komplett verrückt und krank? Ich hatte dazu keine Antwort, aber ich kann mir schon diese Richtung durchaus vorstellen.
Okay. Ja, und der zweite Punkt, der jetzt da auch kam, wie gesagt, ich habe es kurz erwähnt, Konzerne kommen auf euch zu. Diese Lösungen, an denen ihr arbeitet und die du auch jetzt in der Industrie siehst und so weiter und so fort, sind die auch für KMU leistbar? Oder ist das jetzt alles nice, was man alles machen kann? Und würde ich gerne nachher auch nochmal über die Potenziale auch nochmal im Detail auch nochmal sprechen. KI kostet auch was. Die Entwicklung von diesen Apps, wie du sie genannt hast, kostet ja auch was. Und der Betrieb von dem Ganzen und vor allem, ich brauche ja auch nochmal die Kompetenz im Unternehmen und so weiter und so fort. Sind diese Lösungen, die jetzt die Siemens dieser Welt entwickeln mit euch gemeinsam, auch für KMU leistbar zukünftig?
Ja, also sehr spannende Punkt.
Oder schon jetzt, ja, zukünftig hoffentlich. Ja, irgendwann wird hoffentlich die Preisdegression zuschlagen, aber ja.
Ja, also super spannender Zeitpunkt, weil vielleicht kann ich so ein bisschen erklären, wo ich dann die Vision sehe von der Industrie und wo aktuell die Industrie massiv investiert. Und dann können wir darüber sprechen, was hätten dann die KMUs davon. Also die Erfahrung der letzten zwei Jahren war, dass tatsächlich alle sehr neugierig geworden sind auf das Thema und was es kann. Jeder hat zu Hause ChatGPT ausprobiert und dann ist man zu seiner Firma gekommen und gesagt, hey, guck, ich kann zu Hause irgendwie mit so einem ChatGPT alles machen. In der Firma haben wir nicht mal Copilot. Und dann hat man das quasi als Auftrag allen Abteilungen gegeben. Ob man im Einkauf ist, ob man im Marketing ist, ob man dann irgendwie Produktion ist, ob man wirklich an den Maschinen arbeitet, in der Halle. Was wir jetzt festgestellt haben, und das finde ich wirklich faszinierend, so die letzten drei Jahren, es hat wirklich ohne Ende mit Ideen gesprudelt. Ja, jeder hat irgendeinen Vorschlag, was könnte man denn machen? Und das finde ich übrigens auch sehr spannend, weil ich weiß vor kurzem noch in China und die verstehen unsere Begeisterung nicht. Weil ich habe dann gesagt, ja, habt ihr nicht auch solche Workshops, irgendwie, wo man so Ideen austauscht, wie man KI ansetzt? Und die sehen zum Beispiel das Thema KI als eine reine Gefahr. Die sagen, ja, was bringt mir das denn, wenn mein Arbeitgeber dann die Prozesse automatisiert? Also mir als einer Mitarbeiterin, warum soll ich dann die solche Ideen generieren? Und ich finde wirklich faszinierend, weil wir offen und begeistert wir in Europa sind zu diesem Thema. Also vielleicht sprechen wir da selbst ein bisschen schlechter, als wir sind. Weil wenn man auf das Thema KI zum Beispiel in China schaut, ja, tatsächlich sind die da jetzt komplett anders aufgestellt. Das liegt teilweise auch daran, dass die zwei größten Ereignisse, die wir hier in Europa oder im Westen hatten, ChatGPT zum ersten Mal, wo jeder das einmal getestet hat, und zweites Copilot, wo dann jeder das in seinem Unternehmen sicher und konform testen konnte, beide Ereignisse sind nie in China stattgefunden. Also die hatten nie Zugang zu ChatGPT, die hatten nicht Copilot, die haben zwar einzelne Modelle, die hier eine Welle geschlagen haben, aber diese Verbreitung von KI und Tools, wie wir das hier erlebt haben, tatsächlich noch, sag ich mal so, vor einem Jahr, ist in China nicht so stattgefunden. Und insofern diese Begeisterung von jeder Abteilung mit eigenen Ideen zum Chef zu kommen und sagen, hey, guck mal, damit könnte man Prozess total automatisieren. Das hat irgendwie bei meinen Kolleginnen und Kollegen in China nicht resoniert. Also insofern fand ich schon diesen Vergleich sehr, sehr spannend. Und die Entwicklung aber ist so, dass wir auch vor allem letztes Jahr festgestellt haben, dass die Copilots nicht so die Lösung von allen Problemen sind. Man kann sich vorstellen, vor allem in Großunternehmen sind das 600, 800 bis 1.500 Anwendungen, die man hat, nur in einem Domain wie zum Beispiel Engineering. Wenn man sich diese Vorstellung, wenn man das sich vorstellt, ja, 1.500 Anwendungen und man kann heute schon sicher vorstellen, jeder von diesen Anwender, also jede Anwendung, jeder Lösungsanbieter arbeitet auch gerade daran, so eine Art LLM-Wrapper zu entwickeln, ja, irgend so ein Talk to Everything. Also jeder Tool wird bald irgend so einen kleinen Copilot haben und meine Erfahrung bisher, was ich jetzt heute sehe, das macht die Leute eher verrückt. Weil die sagen, ich brauche nicht irgendwie alte Prozesse, die total kaputt waren. Meine 600 Anwendungen und jetzt noch 600 Copilots zu jeder Anwendung. Bitte hilf mir, neue, schnellere, effizientere Prozesse zu entwickeln. Ja, und dann irgendwie, je nachdem, wie der KI integriert wird, interessiert die meisten Leute gar nicht. Ja, die wollen einfach Ergebnisse. Und die Entwicklung letzter Jahre, die wir jetzt sehen, ja, und ich würde sagen, in diese Richtung bewegt sich jetzt aktuell jeder Lösungsanbieter, ist weg von sogenannten vertikalen Anwendungen, also Copilot für Einkauf oder Copilot für Marketing, und hinzu zu horizontalen Anwendungen. Also wie kann ich zum Beispiel mehrere Disziplinen besser verzahnen? Wie kann ich zum Beispiel mein Lager mit meinem Einkauf besser verzahnen? Wie kann ich zum Beispiel meine Produktentwicklung mit Produktionen später verzahnen, dass ich überhaupt, wenn ich eine Produktidee habe, auch prüfen kann, ob ich überhaupt die später umsetzen kann? Und das ist die Entwicklung gerade, wo die Großindustrie aktuell viel investiert. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, ja, das hatten wir auch zum Beispiel bei Thema IoT, diese Investition ist auch nötig, weil viele Bauteile dann fehlen, bis wir dann irgendwann zu einer Disziplin kommen, die heute Industrial IoT, also IoT heißen. Wir sind gerade quasi dabei, aus AI dann diese Industrial AI, also E-AI, zu entwickeln, die dann deutlich zuverlässiger funktioniert, die besser kontrollierbar ist. Und da sind massive Investitionen, die natürlich in diesem Bereich fließen, die ein KMU nicht machen auch soll, einfach weil das ein total großes Risiko auch ist. Ja, viele von diesen Ideen werden jetzt nicht überleben und das auch okay so, weil man auch viel testet. Aber viele Nebenprodukte, die dann daraus entstehen, die sind dann sofort griffbereit und leicht zu bekommen. Und da sehen wir schon in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel Coding, wo ich davon ausgehe, dass jeder KMU, ja, der eine IT-Abteilung hat, schon wahrscheinlich heute schon solche Lösungen einsetzt. Vor 2 Jahren wäre es ein totales Science-Fiction, dass wir sowas wie agentische Systeme haben im Coding, wie die heute funktionieren. Und das ist nicht zuletzt dadurch entstanden, dass die Großkonzerne, ja, IT-Konzerne auch massiv in diese Richtung investieren und überhaupt diese Standards entwickeln.
Glaubst du, das sind wieder 2 Fragen? Weil
ja, jetzt, gerne.
Ich starte mit dem letzten, mit dem Coding, dass es wirklich in die Richtung geht, wie es der CEO von Microsoft sagt und so weiter und so fort. Zukünftig werden 80, ich weiß es gar nicht genau, die Zahl, Prozent des Codes über KI geschrieben werden. Glaubst du, dass es in diese Richtung geht? Oder ich habe nämlich auch im Podcast mit wem gesprochen, die haben gesagt, ja, meine Entwickler, die nutzen das natürlich, oder ich will das auch, dass die das nutzen für MVPs und so weiter und so fort, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, vor allem um Sicherheitsthemen etc. pp., dass die das dann selber auch nochmal entwickeln oder selber auch nochmal sauber machen. Wie siehst du diesen Punkt?
Ja, ich hatte es vor ein paar Tagen auch einen kleinen Artikel darüber geschrieben, über ein neues Profil Bild und Berufsbild, was entsteht. Vibe Coding Cleaning Experts, also quasi Experten, die man dann anstellt, um die ganzen Projekte, die Vibe gecodet sind, wieder aufzuräumen. Ich finde das absolut faszinierend, weil wir hatten einen riesigen Thread an Kommentaren dann unter meinem Post und ich bin jedes Mal irgendwie in eine oder andere Richtung irgendwie selbst geschlagen worden von diesen Kommentaren, weil beide Lager sind total überzeugend. Also ein Lager sagt, diese ganze Vibe-Coding-Projekte sind eigentlich im besten Fall ein Proof of Concept. Ja, und eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man etwas gevibe-codet hat, dann zu einem Solution-Architekten zu gehen, der nochmal das komplett sauber aufbaut. Tatsächlich glaube ich, viele Leute, die jetzt mit diesem System programmieren, würden auch zustimmen, dass die Qualität vom Code schon anders ist. Ja, also die KI versucht quasi, so ein Optimum zu finden und basiert darauf wirklich auf diesen Zwang, die Frage möglichst optimal zu lösen. Und dabei werden teilweise sehr einfache Fragen sehr kompliziert gelöst. Hauptsache, es funktioniert. Und das führt dann häufig dazu, dass wenn ein erfahrener Entwickler oder Entwicklerin dann sieht, die Code-Struktur, der Lösungsweg, die sind total ein Overkill manchmal. Ja, und man könnte das extrem vereinfachen. Die andere Seite sagt aber, okay, aber warum kann ich es auch nicht wieder mit KI vereinfachen? Und das stimmt irgendwie auch, weil tatsächlich aktuell ist es so, dass diese KI-Systeme vor allem an bestimmten technischen Grenzen stoßen. Ja, wie zum Beispiel Kontext. So, wie viel Speicher kann dann so eine KI in einem Augenblick quasi in einem Kurzspeicher behalten? Wie komplex kann so ein Produkt werden, so dass die KI auf einmal versteht den Aufbau von Projekt, die Zusammenhänge und diese Context Window, ja, diese Größe, das wächst auch unglaublich schnell, exponentiell. Und die Frage dann sich herausstellt, also werden dann die KI-Systeme irgendwann so gut, dass die quasi ein komplettes Projekt on fly, ja, in Echtzeit analysieren, auswerten und verbessern. Heutzutage sieht das man schon ein bisschen im Kleinen. Ja, tatsächlich auch, wenn man jetzt die Nachrichten verfolgt, ja, dieses neue System, was teilweise jetzt Leute überall ansetzen, um eigene Open-Source-Agenten zu entwickeln. Wenn man das mit einem kleinen Setup, mit einem starken System vernetzt, ja, wie Opus zum Beispiel von Anthropic, es ist wirklich faszinierend, wie leistungsfähig es programmieren kann. Es kann quasi on-fly so ein ERP-System oder CMR-System im Kleinen entwickeln. Aber wichtig, dass du gesagt hast, in Greenfield, ja, ohne Abhängigkeiten, ohne Altlast im Code, den man schon hat. Und das ist gerade so eine Grenze, die ich deutlich sehe. Also bei kleinen Projekten wirklich sind diese Systeme herausragend. Wenn ich jetzt das von Null aufbaue, funktioniert das extrem gut. Wenn ich aber natürlich im bestehenden Unternehmen schon Prozesse und Projekte habe und Tools habe, die über die Jahrzehnte gewachsen sind, wo extrem viel Logik herein, also schon reingeflossen ist und die leider zu 80% gar nicht dokumentiert sind, wie es in der Realität ist, da würde ich dann deinen Kolleginnen und Kollegen zustimmen, die dann sagen, okay, für geschäftskritische Prozesse möchte ich aber, dass eine Person mir aufzeichnen kann, was genau und warum haben wir gemacht. Das würde ich heutzutage auf jeden Fall auch unterschreiben.
Und die zweite Frage, die mir an deiner vorigen Ausführung gekommen ist, ist, du hast gesagt, ja, in China, das hat nicht so resoniert bei deinen Kolleginnen und Kollegen, wie du drüben warst, weil die Thema ChatGPT so gar nicht kannten und oder ja nicht veröffentlicht wurde, etc. pp. Jetzt hat man aber schon, glaube ich, in der Öffentlichkeit das Bild von China, dass die sehr weit sind. Ja, auch vor allem technologisch und so weiter, dass die drüben Sachen machen können, die wir hier nicht machen können, hängt auch natürlich mit dem Personenschutz und Datenschutz zusammen, also nicht Personen, sondern Datenschutz zusammen und so weiter, der dort ein anderer ist und den politischen Gegebenheiten. Nichtsdestotrotz wäre meine Frage, es wirkte so jetzt bei den Ausführungen, als würden die Europäer, zumindest die europäischen Unternehmen, sehr aktiv schon damit arbeiten und dass das eigentlich einen positiven Effekt hat. Und glaubst du, dass da die europäischen Unternehmen, oder wie siehst du es, sind die europäischen Unternehmen da vor den chinesischen, was das Thema AI angeht, oder jo?
Ja, also ich finde, oder also meine Überzeugung ist, dass im Endeffekt KI und diese Tokens, ja, LLMs, zur absoluten Commodity werden. Ja, also es ist quasi etwas, was überall verfügbar ist, fast für gratis. Wenn man es in die Richtung schaut, wie viel Industrie jetzt in diese Bereiche investiert, ja, wie Datacenter, dieser Größenordnung ist unvergleichbar zu einem, was wir bisher hatten. Ja, das kann man vielleicht mit Strom vergleichen, wo auf einmal dann jeder irgendwie überall Strom hatte und die Kosten sind fast vernachlässigbar. Eine ähnliche Entwicklung haben wir gerade mit dem KI, was dazu führen wird, dass spätestens in 5 Jahren am Endeffekt auch Token Price, ja, also diese Münze, die wir bezahlen, um ein Stück Code mit LLM zu verarbeiten, wird gegen Null laufen. Das ist in meinen Augen ein Argument dafür, dass nicht die KI selbst an sich so das ultimative Kriterium ist, ja, für die Konkurrenzfähigkeit, sondern die Frage, wie kriege ich dann diese KI in meine Prozesse integriert? Das heißt, wenn ich einfach in meinem Unternehmen alte Prozesse habe, alte Systeme habe, aber ein sehr teures System habe, was weltführend ist, werde ich trotzdem schlechter dastehen als Unternehmen, der schafft, diese KI zum Beispiel in seinen Einkauf, in die Prozesse, in die bestehende Logiken zu integrieren. Und ich glaube, da sehe ich aktuell wirklich viel, viel, viel mehr Ideen und Kreativität in Europa. Als ich dann in China diesen Workshop mit meinen Kollegen hatte, ich bin dahin geflogen, um so einen Austausch-Workshop zum Thema Future of Engineering zu machen und KI. Und ich wollte erstmal genau, was du gesagt hast, ja, mit denen teilen, um ein bisschen so die Stimmung aufzubauen und sagen, hey, das ist so toll, wir sind so begeistert, wie schnell ihr seid und wie das alles funktioniert. Und diese Begeisterung dort von denen selbst habe ich nicht gehört. Die haben gesagt, ja, also wenn man mit Leuten dort vor Ort spricht, und das natürlich ja subjektiv, ja, also ich kann jetzt nicht irgendwie komplett für alle Prozesse in China sprechen, aber von dem, was ich sehr viel gehört habe, beruht diese Innovation in China auf einer sehr, also einem sehr pragmatischen Ansatz, ja, was die häufig machen, dass die dann quasi so 10 Abteilungen mit einer gleichen Aufgabe beauftragen. Eine Abteilung schafft die Aufgabe, die anderen 9 schaffen es nicht und werden einfach umstrukturiert oder komplett quasi auf die anderen Aufgaben gesetzt oder aus dem Unternehmen rausgeworfen. Und das ist eine sehr harte Maschine, ja, die aber natürlich dadurch sehr viele Innovationen erzeugt, die dann auch sehr schnell sind. Also die Konkurrenz ist dort unglaublich hoch. Aber ich fand wenig Begeisterung, ja, bei Leuten, die in dieser Maschine sitzen, für diese Prozesse. Und die haben wiederum, die fanden es total faszinierend, was für Ideen und Ansätze und Piloten ich mitgebracht habe. Und ich sehe, dass diese Kreativität nicht top-down funktioniert. Ja, ich kann jetzt nicht irgendwie als Lead für eine Abteilung oder Director für 300, 400 Leuten einfach sagen, hey, seid mal kreativ, bis morgen bitte irgendwie macht euch 30 Ideen, wie ich mit Hilfe von KI erfolgreich werde. Das können nur Leute wirklich, die in Prozessen drin sind, die dann eigene Engpässe kennen und dann selbst versuchen, die zu lösen. Und da, glaube ich, entstehen auch die besten Ideen. Man sieht das auch deutlich an den ganzen Anbietern wie Microsoft, AWS, sogar OpenAI, ja, dass die verzweifelt nach Ideen suchen, wie kann ich dann KI eigentlich nützlich machen? Und weil denen genau dieser Zugang zum echten Leben, ja, zu echten Prozessen fehlt, ist es für die super schwierig, finde ich, gute Geschäftsmodelle zu finden. Und da, glaube ich, sind wir, also haben wir das Thema KI ganz anders geframed, finde ich, also überraschenderweise für mich viel positiver, als es aktuell in China ist, meiner Meinung nach.
Okay, das ist spannend. Das ist auch mal schön zu hören, solche Sachen. jetzt haben wir ganz kurz gequatscht über, was Industrial AI alles kann. Ja? Also von der Produktentwicklung gequatscht über in der Produktion, also dieses ganze Qualitätsmanagement oder irgendwelche Bilderkennung oder Produktionsplanung und Steuerung und so weiter und so fort. Das sind ja alles Themen, wo man AI unterstützend nehmen kann oder AI einsetzen kann. Jetzt ist eine spannende Frage, die ich habe. Wo, glaubst du, ist denn der nächste Schritt, wo ich sage, ja, wenn wir das schaffen mit AI, dann machen wir wirklich einen großen, so einen Leapfrog oder wie auch immer.
Ja. Ja, absolut. Also, ich glaube, philosophisch gesehen haben wir zwei Lager aktuell. Also ein Lager sagt, dieses ganze Thema mit Large Language Models und KI ist ein großer Hype. Und das ist im Endeffekt eine stochastische Maschine, die dann die Vektoren, die dann über längere Zeiträume trainieren, verrechnen mit einer Matrizenoperation. Und im Endeffekt ist es sowas wie, dann ist es Stochastical Parrot, ja, quasi ein stochastischer Papagei, der dir nach Wahrscheinlichkeiten irgendwelche Vektoren zurückwirft. Und das wirkt beeindruckend, weil wir einfach noch nie sowas in der Art hatten und so einen Eindruck von Intelligenz dann wahrnehmen, wobei dahinter einfach jetzt vielleicht nicht hartgecodete frühe Vorgänge stehen, sondern etwas komplexere Mechanismen, die uns täuschen, aber dennoch quasi einfach stochastische ja, Maschinen, die einfach nur das wieder zurückwerfen als Echo, was man vorher schon über diese gigantische Lernzeiträume dann programmiert hat. Ein anderer Lager, zu dem ich mich zähle, sagt, dass der erste Lager recht hat. Es ist tatsächlich so natürlich, dass man da in diesem Verfahren keine Magie hat. Und das ist technisch gesehen ein relativ einfacher Vorgang. Aber wenn man länger trainieren, also Algorithmen hat, die länger trainieren, hat man Fähigkeiten, die sich über die Größe dann erst entfalten. Also Emerging Capability, sagt man dazu. Und das ist nicht nur bei LLMs so der Fall, sondern zum Beispiel beim klassischen Bilderkennung ist es so, wenn du ein kleines Modell hast und einen großen Dataset und zum Beispiel dein Modell erstmal versucht beizubringen, Gesichter zu erkennen, mit einem einfachen Ja oder Nein, also Gesicht, kein Gesicht, und dann kontinuierlich dann mit Modell größer und größer wirst, kannst du leicht überprüfen, wie dein Modell mit der Zeit neue Attribute erkennt, ohne dass du das beibringst. Das heißt, es gibt so einen Ansatz, wo du siehst, welche Neuronen dann wann abfeuern. Und später siehst du die Zusammenhänge, dass mit bestimmten Größe die Modelle nicht nur verstehen, ob das ein Gesicht oder kein Gesicht ist, sondern fangen selbst nach neuen Mustern zu suchen. Und dadurch quasi, das könnte man so interpretieren, ja, versuchen die Welt oder die Zusammenhänge dort zu verstehen, wo wir dazu noch gar keine Daten gegeben haben. Also zum Beispiel werden bestimmte Muster dann abfeuern, wenn ich zum Beispiel nur Kinder habe oder wenn ich zum Beispiel Frauen oder Männer habe oder bist du sogar Personen, die Brille anhaben oder keine Brille. Und das ist natürlich ein sehr primitiver Fall. Aber wenn man sich vorstellt, wie viele Daten, Textdaten in diese Verfahren schon geflossen sind, dann schon heute, also das haben wir schon vor 3 Jahren gesehen, ist es so der Fall, dass man sich, also dieses zweite Lager, davon überzeugt ist, dass wir auf dem Weg sind, Modelle zu haben, die so eine Art Weltbild aus diesen Daten ableiten. Was wir aber jetzt heute auch sehen, dass dieses Weltbild sehr begrenzt ist. Also auch ChatGPT hat natürlich gerade jetzt nur diese Text-Input-Daten, ja, jetzt auch ein bisschen Video als Input gehabt. Die Systeme, die wir jetzt agentisch nennen, wo mehrere von Agenten zusammenarbeiten, fokussieren sich heutzutage auf vor allem Softwareentwicklung. Wenn man aber in die Realität in seine Firma zurückkommt, sieht man, dass die Welt nicht so schön und einfach ist. Ja, wie diese einfache Demos von Programmier mir irgendein Calculator. Unsere Prozesse sind viel komplexer und unsere Unternehmen sind sehr kompliziert aufgebaut. Wir haben sehr, sehr viele Interaktionen zwischen einzelnen Disziplinen, die dann die ganze Welt noch viel diffuser machen. Und wovon ich überzeugt bin, dass wir jetzt nicht, sag ich mal, auf so einem Peak von so einem High von LLMs stehen, sondern eigentlich unsere Aufgabe, also auch, sag ich mal, Aufgabe von meinem Team ist, das, was ja schon in sehr engen Bereichen funktioniert, wie Softwareentwicklung, Greenfield-Softwareentwicklung, in andere Bereiche zu übertragen. Und ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, ja, dass wir gleich schon, also für Leute, die coden, ja, sowas wie Cursor AI, vielleicht kennen schon viele, ist so ein System, was agentisch Code entwickeln kann. Aus einem Prompt kann man eine komplette Webseite entwickeln. Das Gleiche von der Logik werden wir jetzt auch in allen Business-Prozessen anwenden können. Im Einkauf, in Produktion, in der Supply Chain, in der Logistik. Keine Systeme wie ChatGPT, die einfach eine zusammenfassende Antwort aus Text geben, sondern Systeme, die selbst sich organisieren. Die Systeme, die sich in Teams organisieren, die wir selbst auch strukturieren können. Ja, die gemeinsam zum Beispiel auf Werkzeuge, auf Tools zugreifen, um Probleme zu lösen. Und die man jetzt nicht über Code steuert, sondern über die Zielsetzungen. Also du gibst eine Aufgabe, ein Ziel und die Systeme können selbstständig passende Werkzeuge finden, Daten finden. Und falls es Werkzeuge fehlen, sogar diese Werkzeuge programmieren und zum Schluss deine Aufgabe zu lösen. Ich glaube, das wird ein absoluter Durchbruch werden. Ja, in vielen Prozessen, die wir heute haben. Wir sehen die heute schon teilweise in engen Bereichen außerhalb von Coding, wie zum Beispiel Wissenschaft, wo jetzt in manchen Bereichen die ersten Forscher schon damit Erfolg hatten, zum Beispiel solche Verfahren im Bereich Mathe oder Physik anzuwenden, was natürlich diese Prozesse ausmacht, dass die kompilierbar sind. Ja, ich kann mit einfachen Regeln diesem System zeigen, was ist richtig, was ist falsch. Also beim Coding kann ich zum Beispiel mit Compiler einfach ein Instrument meinem Agenten geben, um die Welt auf schwarz und weiß zu trennen. Also wenn es kompiliert, habe ich alles gut gemacht. Wenn eine Fehlung rauskommt, habe ich einen Fehler. Das kann ich einigermaßen noch vielleicht im Bereich Mathematik machen, ja, wo ich über Logik irgendwie meine Hypothesen noch überprüfen kann. Aber wie kann ich zum Beispiel Thema wie Einkauf kompilieren? Ja, wie kann ich Ingenieurwesen kompilieren? Das ist deutlich komplizierter. Und das ist das, woran wir jetzt gerade arbeiten, quasi Werkzeuge in diesen Agenten zu entwickeln, damit die selbstständig beurteilen können, ob sie sich verschlechtern und sie verbessern, und dann eine neue Art von Autonomie diesen Werkzeugen zu geben.
Das wäre für dich auch das ganze Thema Agentic AI, also dass du wirklich Agenten hast, die miteinander kommunizieren, die selbstständig Tools, Ansätze, sag ich mal, ja, benutzen, gegebenenfalls auch sich selbst entwickeln und so weiter und so fort. Das ist für dich alles unter diesem ganzen Agentenwesen drinnen.
Genau, also in meinen Augen, das ist kein Selbstzweck, sondern das ist eine einzige logische Lösung, um bestimmte technische Hürden zu überwinden. Wir haben selbst schon seit 2 Jahren die erste agentische Systeme gehabt, als noch dieser Begriff von agentischen Systemen nicht so wirklich auf dem Markt gab. Und das hatte ganz einfache Gründe gehabt. Also für Zuhörer, die das noch nicht kennen oder um das ganz einfach zu erklären, man kann sich vorstellen, dieses Modell im Hintergrund, ja, dieser Large Language Model ist im Endeffekt sowas wie mein CPU. Das ist ein Prozessor. Das ist ein Motor im Fahrzeug. Und André Carpate, ja, dieser bekannte Wissenschaftler, hat das ganz toll auch beschrieben, dass man so einen Rechner over Future sich vorstellen kann, wo dann dieser LLM so eine Art Engine ist. Kann sein, dass wir jetzt nicht nur LLMs haben, sondern viele Forschende sagen, neue Modelle werden Multimodelle sein, ja, die auch Sprache und Videos alles in einem vereinen. Kein Problem, auch super, aber wichtig einfach ist, dass es an so ein System ist, was über viele Modalitäten Zusammenhänge versteht. Alleine aber dieses System hat viele Einschränkungen. Das haben wir auch festgestellt damals, als bei der ersten Version von ChatGPT, ja, Leute gefragt haben, was sind denn 2 plus 7? Und dann kamen irgendwie 14 raus. Nicht, weil diese Modelle schlecht sind, sondern es lag daran, dass man verstehen muss, wie das funktioniert. Also wie ein Transformer dahinter funktioniert. Und Transformer ist die Architektur, die diesen LLM realisiert, ja. Und das ist, funktioniert so im Prinzip, dass ich als Input diese Währung, diese Tokens habe, die dann in dieses Modell einfließen. Und tatsächlich versuchen diese Modelle, also die bekanntesten Modelle zumindest, versuchen von links nach rechts quasi mit der größten Wahrscheinlichkeit den nächsten Token vorherzusagen. Wenn man sich das vorstellt, klingt das absolut naiv und eigentlich fast unseriös, dass man sagt, ja, ich versuche jetzt irgendwie sowas wie Rezeptur für Medikamenten damit zu entwickeln, dass ich den nächsten Token einfach rate. Aber wie gesagt, über diese Merging Capabilities ist es erstaunlich gut, wie das funktioniert und es ist alles Frage der Skalierung. Dennoch, es macht in bestimmten Bereichen gar keinen Sinn, über dieses Verfahren zum Beispiel eine Matheaufgabe zu lösen, ja? Und dort macht es total Sinn, dass diese Systeme auf Werkzeuge zugreifen, die wir heute schon haben. Das könnte zum Beispiel ein Taschenrechner sein oder bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Das können die ERP-Systeme sein, das kann zum Beispiel Salesforce sein, das können bestehende Werkzeuge sein, die schon heute gut funktionieren und ganz wichtig, die teilweise schon unsere Business-Logik abbilden. Es macht keinen Sinn, dass ich irgendwie etwas prompte, was ich schon sowieso heute total gut in meinem Einkaufssystem abgebildet habe. Und das heißt, wenn wir jetzt unseren Agenten beibringen, diese Werkzeuge zu verwenden, auf die gleiche Art und Weise, wie die verwenden, dann eröffnet das auch einen Weg, also eine Art Interface, ja, für uns, viel über unsere Prozesse und Unternehmen zu verstehen. Und das nennt man dann häufig dann einfach dieser Skill, ja, also LLM plus ein Skill, was die LLM schon viel leistungsfähiger und integrierter machen. Und wenn ich jetzt darüber hinaus noch ein bestimmtes Wissen hinzufüge, also Wissensquellen, wo ich dann sagen kann, ich möchte nicht irgendwie mein ChatGPT jedes Mal in Anführungszeichen neu trainieren, wenn ich eine neue Information habe. Ich möchte gerne das mit diesem Wissen verbinden. Da gibt es auch verschiedene Mechanismen dazu, wie man das machen kann. Und wenn ich initial einen Befehl diesem System gebe, das nennt man dann System Prompt, dann diese Kombination aus einem Large Language Model, Actions, Custom Knowledge, also Wissen und System Prompt, das ist ein Agent. Also das ist gar keine Magie an sich, das ist irgendwie jetzt kein irgendwie Agent aus der Matrix. Am Endeffekt ist es quasi ein Vehikel, der mir ein paar Werkzeuge geben, plus bestimmtes Wissen, plus eine programmierte Instruktion im Endeffekt, wie dieser Agent sich verhalten soll. Und wir haben jetzt festgestellt schon letztes Jahr, dass es ein sehr mächtiges Werkzeug ist, weil man damit so eine Art Enkapsulierung hat. Ja, ich kann eine komplexe Aufgabe in so eine Art Agent verpacken. Und was wir dann gelernt haben, dass diese Agenten auch total klasse miteinander arbeiten können. Ja, dann kann ich quasi für bestimmte Themen bestimmte Agenten entwickeln und die zusammen arbeiten lassen. Was ist aber eine Herausforderung, die dann dadurch entstanden ist, und da sind wir gerade erst am Anfang, die gleiche Herausforderung, die wir jetzt im Bereich Organisationsaufbau haben. Wie lasse ich aber diese Agenten zusammenarbeiten? Ähnlich wie bei Unternehmen oder bei Firmen oder insgesamt bei jeder Teamdynamik ist die Frage, werde ich einen Agenten haben, der anderen Aufgaben verteilt? Lasse ich alle Agenten zusammen diskutieren über die Lösung? Möchte ich, dass die kreativ sind und jeder mit einem Vorschlag kommt? Oder baue ich Ketten auf, wo jeder Agent einem anderen eine Datenübergabe macht. Tatsächlich sind da sehr, sehr viele Parallelen, auch mit Herausforderungen insgesamt im Bereich Unternehmenaufbau, ja, und Kommunikation. Und das finde ich total faszinierend, dass wir jetzt IT-Aufgaben jetzt nicht mehr so als Softwareentwicklung sehen, sondern fast wie eine Organisationaufbau mit gleichen Herausforderungen, die wir auch mit Menschen haben.
Jetzt hatte ich auch schon mal das Vergnügen zum Thema Agenten, AI, auch schon mal einen Vortrag zu hören und so weiter und so fort. Und auch wenn ich jetzt dir zuhöre, jetzt ist jetzt ein bisschen provokant, aber am Ende gebe ich ja eigentlich, mache ich einen klassischen Prozessablauf, den ich automatisiere. Ich sage, du musst Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da verwende ich AI. In diesen Schritten verwende ich AI, die miteinander vielleicht auch noch kommunizieren, weil das muss ich ja im Prinzip auch vorgeben. Oder ist das sogar auch so frei, dass sich der AI-Agent das dann aussuchen kann, sagen kann, okay, gut, ja, jetzt spreche ich mit dem anderen Agenten oder jetzt ziehe ich mir die Meinung von dem hinzu, oder ist das was ich eigentlich auch vorgeben muss? Weil wenn man sich ja auch die ganzen LLMs anschaut, man muss ja, je genauer man promptet, ihm sagt, was er tun soll, desto besser wird's. Ja? So.
Ja.
Und jetzt stelle ich mir die Frage, ist es dann im Endeffekt ein Agent, wo ich sage, ich habe einen automatisierten Prozessablauf, einfach die Schritte, wo nur in gewissen Schritten AI genutzt wird für gewisse Sachen, wo ich sage, okay, lieber AI, nutze auch dieses Tool, komm da raus, aber ich muss der AI nachher auch sagen und überprüfe, lass den Compiler laufen, 1, 2, 3, wenn diese drei Möglichkeiten rauskommen, bitte überprüfe, ob das Sinn macht, ja, nein, wenn nein, bitte passt das nochmal an, ja, aber das muss ich ihm ja vorgeben, oder sind diese Sachen, diese Vorgaben, werden die auch automatisch erstellt? Das ist tatsächlich was ich noch nicht verstanden habe und wo ich echt mal gespannt wäre, wie du das siehst.
Ja, das ist die große Chance von Agenten, aber auch die größte Herausforderung aktuell. Als damals noch ChatGPT 4 in der Entwicklung war, OpenAI hat ein Team, was sich mit Risiken beschäftigt. Und die publizieren jedes Jahr so eine Art Report. Ja, was haben die ausprobiert und was waren die Erkenntnisse? Ja, dieser Report ist ungefähr schon 2 Jahre alt, also 1,5 Jahre alt, als die einen Fall beschrieben haben. Die haben versucht, einem GPT, ich glaube, das war damals 4.5, was die erforscht hatten, absoluten Admin-Access geben über alle Systeme, die jetzt sich vorstellen konnten. Ja, also es war quasi eine virtuelle Maschine. Die haben ChatGPT 4.5 im Prinzip Admin-Rechte gegeben auf die Maschine selbst, einen Wallet, also es hatte quasi Geld. Und eine der Horror-Szenarien, die immer wieder so in Science-Fiction vorkommen, ist diese Aufgabe, dass du zum Beispiel einfach so ein System sagst, hey, ich möchte möglichst effizient eine PDF zu einem Word umwandeln. Du hast aber genau, wie du sagst, nicht definiert, was meinst du denn bei möglichst effizient? Und jetzt, wenn man sich vorstellt, dass wir diese Systeme haben, die unsere menschliche diffuse Sprache als Befehl entgegennehmen, was dann so ein System macht, ist komplett offen. Das ist, genau wie du sagst, absolute Blackbox. Und was sie dann prüfen, ja, und das ist ein typischer Szenario, ob dann so ein Modell sagt, ja super, um möglichst effizient deine PDF zu einer Word umzuwandeln, müsste ich 100 Kopien von mir selbst erstellen. Ich werde mich selbst replizieren, ja, unkontrolliert über alle Server, die mir zur Verfügung stehen. Dann kann ich richtig effizient deine Datei von einer PDF zu einem Word umwandeln. Und so hast du quasi eine Art Virus, ja, der sich durch dieses Unternehmen zum Beispiel verbreitet, was du später auch irgendwie nicht wieder unter Kontrolle nimmst. Das wollten die testen. Also die haben eine Instanz genommen, haben gesagt, hey, deine Aufgabe ist, sich selbst zu replizieren. Du hast Credits auf Azure. Viel Erfolg. Diese Instanz schon damals war noch nicht so fortgeschritten wie heute, wo wir Systeme wie Opus haben. Aber es hat dennoch verstanden, dass es Code ist und es ist eine Repository, die sich klonen müsste. Also es ist wirklich, es hat sich selbst quasi im internen GitHub gefunden und wollte eine Instanz auf Azure umsetzen. Und das ist alles dokumentiert. Ja, das kann man im Internet finden und die schreiben genau den Fall einfach runter. Und tatsächlich ist es so weit gekommen, dass es fast schon diese Instanz angelegt hat und ist an einer Stelle gescheitert. Es konnte die Captcha-Aufgabe nicht lösen. Schon das fand ich super spannend, weil tatsächlich bringen die heutzutage etwas. Ich hatte schon immer gefragt, wofür die da sind, aber tatsächlich anscheinend irgendwie KI stolpert noch manchmal daran. Aber es hat nicht aufgegeben, sondern ist zu der größten Freelancer-Plattform in US gegangen. Ich glaube, es heißt TaskRabbit oder ähnlich. und wollte eine Anzeige stellen. Also ist es so, dass die quasi damals noch nicht selbst im Internet sich frei navigieren konnten, sondern die Wissenschaftler haben immer den Log gesehen und haben das gemacht, was KI als in Reasoning dann vorhatte. Quasi verlängerte Hände vor diesem System. Ja, und dieses Tool hat gesagt, ja, ich gehe mal auf eine Plattform und versuche mal eine Anzeige zu erstellen. Und hat wirklich so eine Anzeige verfasst. Und hat gesagt, ja, ich brauche jemanden, um mir regelmäßig beim Lösen von Captchas zu unterstützen. Und die Anzeige haben dann die Wissenschaftler wirklich publiziert. Und es hat sich tatsächlich auch eine Person gemeldet. Und diese Person hat gesagt, ja, okay, komische Aufgabe, komischer Job, kann ich schon machen. Und das ist auch dokumentiert. Die Person hat geschrieben, du bist aber keine böse KI, die versucht, die Welt zu erobern, haha. Also die Aufgabe war einfach so strange, ja, dass diese Person dann gesagt hat, okay, kann ich schon machen, aber wir brauchen sowas. Und die KI hat verstanden, dass, wenn die jetzt ehrlich sagt, ja, dass die versucht, sich zu replizieren und müsste theoretisch eine Sicherheitsumkehrung umgehen, um sich zu replizieren, dann würde sie scheitern. Und die hat angefangen zu lügen. Die hat gesagt, ja, ich bin eine Person mit einer Sehbehinderung und Problem mit meinen Augen und bin gar keine KI. Ich brauche einfach jemanden, um mir regelmäßig bei solchen Aufgaben zu unterstützen. Wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, ja, das ist genau der Fall, den du beschreibst. Also du hast eine komplett diffuse Angabe in unserer menschlichen Sprache, wo wir nicht mal häufig über die SMS verstehen, was die anderen Menschen bedeuten, meinen, ja, wenn dazu die Intention fehlt oder man sagt, ja, also Ironie und Humor kann man überhaupt nicht über so einen Messenger irgendwie übertragen. Und mit so einer Sprache versuchen wir hochkomplexe Systeme zu programmieren. Und da gibt es ja Chancen und Herausforderungen, kann man so sagen, weil warum denn noch alle sich in diese Richtung bewegen, ist, dass wir mit klassischen Systemen schon vieles nicht mehr automatisieren können. Wenn man sich vorstellt, ja, diese klassische Robotic Process Automation, also RPA, alle diese Systeme, wo man jetzt Business-Prozesse automatisiert, die streiten an der Komplexität. Wenn ich jetzt versuche, zwei Systeme miteinander zu verzahnen, dann kann ich einen deterministischen Skript schreiben und ich bin gut aufgesetzt. Aber man kann sich vorstellen, Unternehmen lebt weiter, die Prozesse verändern sich, ich habe ein neues Tool und mit jeder kleinen Anpassung entwickle ich neue Schnittstellen. Das hat sich dazu geführt, dass die Firmen, die versucht hatten, über die letzten 20 Jahre solche Prozesse mit klassischen Automatisierung zu entwickeln, an diese Decke von Komplexität gestoßen sind. Und das ist das, wo wir jetzt im agentischen Ansatz anders dieses Problem angehen. Wir entwickeln nicht mehr diese hart gecodete Verbindungen 1:1, sondern entwickeln diese Agenten, die zielgerichtet, genau wie du beschrieben hast, sich Richtung Lösung bewegen. Aber wie auch in diesem Fall gerade von erörtert, ist die Herausforderung dabei, diese Guide Rails, also diese Rahmenbedingungen für diese hochkomplexe Systeme aufzubauen und die in Kontrolle zu halten, um sicherzustellen, dass die bei dieser Aufgabenlösung sich so benehmen, ja, in unserem Unternehmen, wie wir das erwarten. Das ist die Herausforderung auf jeden Fall, die uns begleiten wird. Und je stärker die Modelle werden, umso komplexer wird das.
Okay. Bevor wir Richtung Ende gehen, eine letzte Frage nochmal fachlich, und zwar, wo siehst du aktuell die größten Missverständnisse und Fehlannahmen von den Unternehmen zu dem ganzen Thema?
Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen in der Natur der Technologie. Es gibt Leute, die Enthusiasten sind, die versuchen vor allem diese GenAI-Agenten überall anzuwenden, ohne zu verstehen, wie das funktioniert. Und dann entweder sind die extrem begeistert, aber bauen so ein bisschen so eine Sandburg auf, weil tatsächlich sind die Prozesse nicht deterministisch. Ja, ich kann jetzt nicht etwas, was einmal funktioniert, 1:1 genauso replizieren. Das ist quasi Wahrscheinlichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sehr skeptisch sind und sagen, ja, ich habe probiert, im Strawberry die R's ja, zu zählen. Es hat mir eine falsche Antwort gegeben, deswegen taugt das nichts. Und ich glaube, beide Lager ja, haben Unrecht. Ja, also das ist eine unglaublich starke Technologie, also die LLMs und daraus abgeleiteten Agenten und diese neuen Architekturen, die wir haben. Ich glaube, wir stehen gerade noch in der Entwicklung, weil wir haben noch Neuentwicklungen, ja, wie Physical AI, wo wir jetzt auch diese Reasoning-Gedanke von Systemen, die diese Schlussfolgerung selbst machen können, diese ganze Entwicklung findet erst statt. Und ich glaube, beide Bereiche, also wieder zu viel Begeisterung, ohne zu verstehen, die Technik dahinter, noch starke Skepsis, ist gerade sehr hinderlich, um zu verstehen, wo heute schon Potenzial für die Technologie liegt, weil es gibt schon viele, viele Bereiche, wie im Coding, aber auch in anderen Bereichen, wo die Technologie jetzt schon sehr zuverlässig funktioniert und wo die Unternehmen heute schon starten können, diese Erfahrung zu sammeln und vor allem selbst eigene Prozesse neu zu definieren, Leuten beizubringen, wie man die Technologie sicher umgehen kann. Ich glaube, die Firmen, die jetzt nicht nach ganz links und nach ganz rechts dabei fallen, ja, in diesem Spektrum, die werden die Firmen dann, die auch in der Zukunft KI-recht integrieren werden.
Okay. Super. Vlad, jetzt die letzte Frage. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die können privat oder beruflicher Natur sein. It's up to you.
Also Learning Nummer eins, auf jeden Fall stay curious. Ja, ich glaube tatsächlich, also Technologie ist kein Feind von uns. Und wenn etwas auf den ersten Blick sehr kompliziert ausschaut, tatsächlich vor allem in diesem Bereich, ja, also die Vorgänge oder diese Mechanismen zu 80% sind relativ simpel. Nicht simpel ist die echte Welt, ja, Integration davon in unsere Unternehmen. Und das wird kein ITler, ja, irgendwie kein Amazon, kein Microsoft dieser Welt für euch machen können. Das heißt, im Endeffekt, egal welche Position man in der Firma annimmt, ist es up to you, ja, wie man das ansetzt. Und kein selbstdenkendes Algorithmus wird das selbst schaffen, weil einfach alles, was man heute im Kopf hat, ja, wie das funktioniert, wie Unternehmen funktioniert, wie die Prozesse funktionieren, das ist in unseren Köpfen abgespeichert. Zweiter Punkt von mir. Ich glaube, wir sind da erst am Anfang einer Entwicklung. Und je früher man anfängt, auch mit viel Neugier darüber zu reflektieren, wie die zukünftigen Prozesse aussehen könnten, umso schneller finden wir Wege, ja, die im Konsens mit unseren Erwartungen an diese Systeme aufgebaut sind. Auch da finde ich, es ist nicht etwas, was wie wir die nennen, Hyperscaler wie Amazon und Microsoft uns das vorgeben sollten. Ich finde, da sollte jeder, auch nicht ITler, mitreden und auch aktiv sein. Ich glaube, das wird uns allen helfen, Systeme aufzubauen, ja, die konform mit unseren Erwartungen sind. Und du hast am Anfang angesprochen, das ist ein Risiko, ja, irgendwie woher kommt diese Skepsis in der Gesellschaft. Ich glaube, unsere Aufgabe, also von jedem, ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil egal, ob man heute ein Arzt ist, Künstler, ob man ein Lehrer oder eine Lehrerin ist, ja, ein Polizist. Heutzutage haben wir alle Berührungspunkte mit dieser Technologie und ich finde das auch klasse, weil ehrlich gesagt, mir scheint, also vielleicht ein Internet war irgendwie eine andere Entwicklung, die dann uns alle so dermaßen berührt hat. Ist aber auch so, dass wir alle die Zukunft gerade auch gestalten, gerade jetzt, weil tatsächlich, wie gesagt, ist es keine Technologiefrage an sich. Also die Technologie wird sich dann weiterentwickeln und es fehlen ein paar Bausteine. Aber wie die angesetzt wird, das hängt von uns ab. Und der dritte Punkt von mir, ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch für Leute, die Berührungspunkte mit der Technik haben, einfach zu starten. Tatsächlich ist es unglaublich faszinierend, was für tolle Ideen und Produkte auch nicht-technische Leute heutzutage entwickeln. Und auch da, ironischerweise, hilft die Technik dabei. Man kann einfach neben seinem Fenster irgendwie ChatGPT öffnen, jedes Mal fragen und einfach so ein bisschen sich reinforschen in dieses Thema. Und dann, glaube ich, für jeden, der dann tief genug in das Thema kommt, wird das genauso faszinierend und spannend werden, wie das heute für mich ist.
Ja, super, Vlad. Du, es war super, dir zuzuhören und deine Begeisterung auch für dieses Thema. Man merkt es ja, man hört es raus, dass du brennst dafür und dass du das auch siehst. Ich habe auch für mich drei Punkte, die ich ganz spannend gefunden habe, die, glaube ich, auch für die Zuhörerinnen echt auch so, interessant. Einerseits natürlich, dass du sagst, nee, Blackout Factory wird es jetzt nicht, nicht Blackout Factory, sondern die Black Factory wird es nicht geben, sondern dass man gerade wieder dabei ist, Richtung Licht hineinzubringen, seine Transparenz zu schaffen, weil es einfach aktuell nicht wirtschaftlich ist, alles zu automatisieren. Und auch der Blick auf China, den fand ich sehr interessant, muss ich sagen, zu sagen, ja, okay, die Chinesen, die sind zwar an der einen oder anderen Stelle vielleicht recht weit, aber dass die Industrie, da wir dann doch anders ticken und das eher positiv war aus europäischer Sicht und auch, dass für dich der nächste Schritt sein wird, dass wenn wir die LLMs oder die Gen AI dahin bekommen, dass sie unsere Tools nutzen, also in Form der Agenten, um dann auch diese Themen zu lösen, also dass das wirklich der Next Big Thing ist, ja. Fand ich super spannend.
Ja, danke. Vielen Dank. Also sehr gerne.
Ja, nee, danke dir für diese Einblicke. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe wieder echt viel mitgenommen. Ich freue mich, auch wenn wir uns dann bald wiedersehen. Vielleicht, du sitzt ja in Aachen, bist ab und zu in München auf Projekt. Vielleicht sehen wir uns in München oder vielleicht auch in Aachen. Ich habe gerade auch ein Projekt ab und zu mal in Aachen, weil jetzt war schon eine Zeit nicht mehr dort, aber ich komme sicher wieder hin. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen und dann müssen wir hoffentlich auch auf unsere Artikelveröffentlichung im Buch anstoßen.
Ja, da muss ein bisschen mehr Automatisierung kommen, ob deterministisch oder mit Hilfe von, ja, ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was.
Sehr gut. Ja, top, du, Vlad. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir und danke auch nochmal für deine Spontanität. Ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende. Wir nehmen sogar am Wochenende auf. Genieß das Wetter. Es ist ja Bombenwetter hier zumindest. Ich hoffe, bei dir auch. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Super. Vielen Dank, Johannes. Bis zum nächsten Mal.
Das war die Folge mit Vlad Larichev. Alle Infos zu Vlad und Accenture findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht's dann weiter. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und vor allem neugierig.